Mein heutiger Gast, Hamed Abdel Samad, ist gebürtiger Ägypter. Er lebt seit inzwischen 26 Jahren in Deutschland und ist inzwischen auch deutscher Staatsbürger. Hinter ihm liegt ein bemerkenswerter Weg vom islamistischen Muslimbruder zum Islamkritiker. Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sie haben nicht nur zahlreiche islamkritische Bücher geschrieben, sondern auch dieses aus Liebe zu Deutschland. Warum titelt ein Migrant aus Liebe zu Deutschland?
Weil Deutschland ein sehr liebenswürdiges Land ist, das übrigens im Ausland viel beliebter ist als im Inland. Die Ausländer, die anderen Länder lieben Deutschland mehr als die Deutschen ihr Land. Und weil ich mich auch mit der Geschichte dieses Landes identifizieren kann, mit den vielen Brüchen. Es gab immer zwei Wörter, die mich mit Deutschland verbunden haben, die auch den Heilungsprozess von Deutschland und den Lernprozess von diesem Land beschreiben. Selbstüberschätzung, Selbstverantwortung und Selbstüberwindung. Ich habe im Wörterbuch geschaut, es gibt für das Wort Selbstüberwindung keine Übersetzung. Es gibt wunderbare deutsche Wörter und verliebt habe ich mich auch in die deutsche Sprache. Mir gefiel, wie Deutschland, auch Deutschland hat einen sehr bemerkenswerten Weg hinter sich, vom Heiligen Römischen Reich zum deutschen Nationalismus, zum Dritten Reich, zu einer Demokratie und Wohlstandsgesellschaft, ein Land, das 6 Millionen Juden vernichtet hatte, aber jetzt seine Grenzen für Verfolgten und für Kriegsflüchtlinge auch öffnet. Dieser Prozess ist sehr bemerkenswert und Deutschland und ich, wir sind uns sehr ähnlich mit allen diesen Brüchen, mit dem Lernprozess und mit der Öffnung für die westlich-demokratische Demokratie. Das war nicht immer bei mir der Fall, wie Sie beschrieben haben. Das war auch für Deutschland nicht immer der Fall.
Jetzt haben ja deutsche Intellektuelle in aller Regel ein Problem, sich so vorbehaltlos zu Deutschland bekennen, wie sie das machen mit diesem Satz aus Liebe zu Deutschland. Ich erinnere mal an Gustav Heinemann, der hat gesagt, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau.
Ja, ich glaube, die Deutschen insgesamt oder viele Deutsche und vor allem die Intellektuelle, vor allem auch die linksliberalen Intellektuellen, haben ein Problem mit Deutschlands Liebe, weil natürlich dieses Schuldbewusstsein für die moderne deutsche Identität eine zentrale Rolle spielt. Jedes Land braucht einen Gründungsmythos, so einen Fixpunkt in der Geschichte, an dem man seine Identität aufbaut, sein Wertesystem. Und leider konzentriert man sich sehr in Deutschland auf das Unheil, das zwischen 1933 und 1945 passiert ist und baut darum herum eine Identität. Ich bin davon befreit, obwohl ich Verantwortung für die Geschichte auch Deutschlands mittrage, aber kein Schuldbewusstsein, sondern Verantwortungsbewusstsein. Das ist sehr wichtig für mich. Und ich bin der Meinung, alles, was auf Schuld baut, währt nicht lange, sondern ruft Widerstand, Abwehr und Aggressionen heraus. Schuld ist die andere Seite der Medaille der Aggression. Und wir haben in Deutschland leider einige Generationen mit Schuld geimpft sozusagen oder injiziert, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt von radikalen Gruppen abwenden, aber ich befürchte, dass das Gegenteil ist eingetreten.
Sie sagen sogar, Deutschland braucht ein positives Nationalbewusstsein. Was verstehen Sie denn darunter?
Sicherlich nicht Nationalismus, sondern einfach Selbstbewusstsein als Nation. Deutschland kann auf viele schöne Sachen in seiner Geschichte, aber auch in der Gegenwart stolz sein. Jeder Gesellschaft für geborene Deutsche braucht man eine positive Identität, die sie inkludiert, umarmt und die sie nicht mit Skepsis gegen sich selbst injiziert. Auch Migranten, die hierher kommen. Wie können Migranten sich mit Deutschland identifizieren, wenn Deutschland auf sich selbst so skeptisch und ablehnend irgendwie blickt? Das geht gar nicht.
Soll das denn heißen, dass Sie meinen, es müsste ein Schlussstrich gezogen werden unter die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung?
Nein. Also genauso wie ich gegen diese Mystifizierung des Bösen als Fixpunkt der deutschen Geschichte, bin ich auch gegen einen Schlussstrich. Nein, eine lebendige Erinnerungskultur ist wichtig, eben nicht mit Schuldbewusstsein, sondern mit Verantwortungsbewusstsein. Wir verstehen, was passiert. Wir tun alles, dass sich das nicht wiederholt, aber wir müssen nicht dabei immer gebückt sein. Wer immer gebückt ist, kann seine Arme für andere nicht öffnen, um sie zu umarmen, um sie auf Augenhöhe zu begegnen.
Sehr, sehr spannendes Thema. Reden wir gleich noch weiter über diese Liebe zu Deutschland. Aber ich würde zunächst mal noch gerne einen Blick auf Ihre wirklich bemerkenswerte Biografie werfen, weil das vielleicht ja auch vieles erklärt. Ich habe es erwähnt, Sie wurden in Ägypten geboren. Ihr Vater war Imam. Das ist also ein islamischer Rechtsgelehrter, islamischer Prediger. Was hat er Ihnen denn beigebracht?
Also er hat mir den Koran beigebracht, die etwas über die ägyptische Geschichte auch, aber leider auch, dass ein Teil meiner Identität Hass gegen Juden und Christen sein muss. Die Andersartigkeit der anderen, Othering, Skepsis gegenüber den anderen. Er hat mir auch beigebracht, er war dagegen, dass ich in Deutschland studiere, er hat gesagt, du wirst gescheitert zurückkommen. Diese Leute sind kaltblütig, sie können dich nicht verstehen und sie brauchen dich auch in ihrem Land nicht. Und das war für mich eigentlich eine Last, aber später auch eine Motivation, es in Deutschland zu schaffen.
Sie waren als Student in Kairo sogar bei den Muslimbrüdern. Wie sah denn damals Ihr Weltbild aus?
Ja, ich verließ mein Dorf und wollte in Kairo einen neuen Weg finden. Ich wollte nicht ein Imam wie mein Vater werden, sondern wollte Literatur und Sprachen studieren. Und dort habe ich eigentlich meine erste Sinnkrise oder sogar Identitätskrise. Und die Muslimbrüder haben mir so politische Teilhabe, sie haben für mich eine Gemeinschaft, Geborgenheit angeboten. Und das war am Anfang eigentlich sehr spannend und sehr schön, Teil eines Projektes zur Reformation von Ägypten und so weiter. Aber später natürlich habe ich festgestellt, dass sie genauso diktatorisch waren wie Mubarak damals.
Wie war das denn dann, als Sie als Student nach Deutschland kamen? War das Liebe auf den ersten Blick oder eher schmerzhaft?
Es war schmerzhaft. Also diese Liebe ist wirklich gewachsen, wie eine langjährige Beziehung. Nur am Anfang hat Deutschland mich eigentlich entlarvt, hat mich vor mich selbst nackt gezeigt. Und die meisten Menschen wollen die Wahrheit über ihre Kultur nicht sofort sehen.
Wieso hat sie Deutschland entlarvt?
Ich bin nicht gewohnt gewesen, selbstkritisch zu sein. Hier, die Deutschen waren sehr neugierig. Sie haben mich über schmerzhafte Fragen über meine Religion, über meine Kultur, warum dieses wunderbare Land Ägypten aus der Pharaonenzeit jetzt eigentlich arm und diktatorisch regiert wird und auch islamistisch beeinflusst. Und ich hatte keine Antworten darauf. Ich blockierte und ich hielt die Deutschen eigentlich für gefährlich. Ich erinnere mich, ich habe damals einen Film mit einem Freund gesehen, Leben des Brians, wo eigentlich die Geschichte Jesus einfach so komisch behandelt wird, satirisch. Und ich hatte Angst. Ich habe gesagt, diese Leute, für sie ist nichts heilig. Sie gehen mit ihren heiligen Figuren so um, dann werden sie eigentlich, wie werden sie mit meinen Propheten oder mit meiner Religion umgehen? Und ich hatte zuerst Angst, habe blockiert und bin zurückgezogen.
Und wie wurde dann aus dem Muslimbruder ein Islamkritiker?
Ich ging danach nach Japan, um dort zu studieren und habe gemerkt, dass die gleichen Mechanismen sich in Japan wiederholen, obwohl es ein ganz anderes Land ist. Ich war sauer, dass die Japaner mich nicht nach Ägypten gefragt haben, mich nicht nach meiner Religion gefragt haben. Die Diskussionen waren flach und ich habe mich dabei ertappt, Deutschland zu vermissen, die Debattenkultur, die damals eigentlich sehr gesund war, im Gegensatz zu heute. Und als ich nach Deutschland kam, da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschieden, Deutscher zu werden. Und mir war bewusst, um Deutscher zu werden, muss ich mich von Teilen meiner Kultur trennen, die gegen die Freiheit und gegen das Zusammenleben in Deutschland sich richten. Ich musste mich vom Konzept der Scharia, vom Dschihad, ich musste die Gleichberechtigung von Mann und Frau ohne Wenn und Aber anerkennen. Und das ist für mich der Weg zur Integration. Integration beginnt mit einer Entscheidung und dem Wunsch, auch Teil dieses Landes zu werden.
Ich habe es ja erwähnt, Sie haben zahlreiche kritische Bücher geschrieben über den Islam. Ich erwähne da jetzt mal stellvertretend zwei Titel. Ein Titel heißt Mohammed, eine Abrechnung. Ein anderer Titel lautet Der islamische Faschismus. Was stört Sie denn so stark am Islam, dass Sie solche Titel wählen?
Mich stört, dass der Islam fast alle Bereiche des Lebens von Muslimen beeinflusst. Ich lebe heute unter Polizeischutz, weil der Islam in mich einen Heretiker sieht und weil islamische Gelehrte live im Fernsehen in Ägypten zu meiner Ermordung aufgerufen haben. Mich stört, eigentlich wollte ich gar nicht. Ich habe Ägypten verlassen und ich wollte in Freiheit leben. Aber der Islam verfolgt mich überall. Auch verfolgt viele Frauen. Wenn sie zu Friseursalon gehen wollen, da hat der Islam da eine Meinung. Was sie essen, was sie trinken, was sie anziehen, wie sie sich auf die Toilette verhalten müssen. Also der Islam mischt sich ein in allen Bereichen des Lebens. Und da gibt es schon faschistoide Züge. Also der Glaube an die absolute Wahrheit, der Prophet alles ein heilsamer Heiler und unfehlbar. Auch das Konzept von Dschihad ist ähnlich wie im Faschismus. Im Faschismus kämpft man nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu kämpfen. Und im Dschihad ist es genau so. Dschihad ist eine sehr wichtige Sache. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, da gibt es da viele Parallelen zwischen Islamismus und Faschismus.
Mhm. Jetzt wird ja immer gesagt, man muss klar unterscheiden zwischen Islam und Islamismus, machen Sie das auch oder sagen Sie, das, was Sie kritisieren, steckt nicht nur, ist nicht nur ein islamistischer Missbrauch, sondern das steckt auch im Islam drin?
Der Islamismus ist die konsequente politische Umsetzung des Islams. Der Islam ist politisch geboren, anders als das Christentum war Mohammed 23 Jahre lang auf der politischen Bühne. Er war nicht nur Prophet, sondern er war Armeeführer, Staatsmann, war Finanzminister und hat sich um alle Belange des Lebens der Muslime gekümmert. Und ich unterscheide lieber zwischen Islam und Muslimen. Nicht jeder Moslem ist Koran auf zwei Beinen. Die meisten Muslime eigentlich beten nicht fünfmal am Tag. Die meisten Muslime ziehen nicht in den Dschihad. Und diese Unterscheidung ist für das Zusammenleben wichtig. Aber der Islam und Islamismus ist wie Alkohol und Alkoholismus. Es kommt auf die Dosis an. Mhm. Wie viel Islam konsumiere ich im Alltag? Daraus wird entweder Islamismus oder ein privater Glaube.
Sie haben das ja erwähnt. Es gibt diese Fatwa, die gegen Sie ausgesprochen wurde. Wie hatten Sie das aus? Seit Jahren können Sie sich nur unter Polizeischutz bewegen.
Genau gesagt, seit 8 Jahren. Wenn ich zum Bäcker gehe, dann habe ich 6 Beamte an meiner Seite. Das ist unerträglich, klar. Und das ist leider ein Ergebnis des islamischen Faschismus. Es gibt heutzutage in der Welt nur wenige Sorten von Autoren, die in Gefahr leben. Das sind Autoren, die die Mafia kritisieren. Oder vielleicht Wladimir Putin manchmal. Oder den Islam. Das ist kein gutes Zeugnis für eine Religion, die sich Religion des Friedens nennt. Trotzdem denke ich frei. Und ich glaube, dass ich viel freier bin als diejenigen, die mich bedrohen. Weil ich werde nicht von einem Gedanken besessen, der mich irgendwie fernbewegt. Ich habe meine Gedanken, ich kann meine Gedanken verändern. Wir Menschen, wir sind ein Saatfeld von Gedanken. Warum sollten wir nur eine Pflanze daraus nehmen und sagen, das sind wir. Wir sind das Feld selbst.
Ich habe versprochen, wir kommen noch mal zurück auf diese Liebe zu Deutschland. Dem Buch haben Sie den Untertitel gegeben, ein Warnruf. Sie sagen, unsere Demokratie und unsere freie Gesellschaft ist in Gefahr. Wieso das?
In Teilen der deutschen Gesellschaft habe ich sowas wie eine Untertanenmentalität entdeckt, dass die auf das 9. Jahrhundert zurückgeht, als der deutsche Bildungsbürger eigentlich alles hatte. Er hatte gute
19.
Wirtschaft.
Jahrhundert.
Im 19. Ja. Jahrhundert, ja. Im 19. Jahrhundert. Da hatte der deutsche Bildungsbürger alles. Gute Wirtschaft, gute Bildung, Kultur, sogar Qualitätszeitung, alles Mögliche. Aber keine politische Teilhabe. Er zog sich zurück und beugte sich vor dem Fürsten oder vor dem König. Und diese Mentalität setzt sich fort. Das gab es im Dritten Reich. Das Dritte Reich hat von dieser Mentalität sehr profitiert. Mhm. Und das jetzt auch im politischen Spektrum. Da ziehen sich viele Menschen aus der politischen Diskussion zurück, entweder aus Angst, als Nazis beschimpft zu werden, oder eben, weil sie erwarten, dass die da oben alles machen. Und da haben wir zwei Sorten von Untertanenbürger. Der sogenannte Wutbürger, der mit nichts zufrieden ist und erwartet, dass die Regierung da oben alles für ihn in Ordnung bringt. Oder der unsichtbare Bürger, der nur alle 4 Monate mal in Erscheinung tritt, um politische Mehrheiten zu sichern. Und dann zieht er sich wieder zurück und nimmt an diesen Diskussionen nicht teil. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, wovor ich warne, ist die Meinungsfreiheit, die wir zentimeterweise in Deutschland verlieren mit dieser unglaublichen Identitätspolitik. Identitätspolitik ist eigentlich eine gute Idee, weil nichts ist Verwerfliches daran, sich für Minderheiten einzusetzen, für Gleichberechtigung von unterdrückten oder benachteiligten Gruppen. Das ist wunderbar. Aber wenn daraus eine Ideologie wird, dann wird es problematisch. Und hier kommt wiederum Parallele zum Islamismus. Beide, Identitätspolitik und Islamismus, blicken auf den Menschen nicht als Individuum, sondern als Vertreter einer Gruppe. Beide wollen die Gesellschaften umerziehen. Beide haben eine gefährliche Political Correctness, die Meinungsfreiheit gefährdet. Und beide halten viel von Dogmen als von der Freiheit und von Vernunft.
Wie geht es Ihnen denn dabei persönlich? Viele greifen Sie an und sagen, das, was Sie da an Islamkritik äußern, das ist in Wirklichkeit islamophob und Sie spielen der AfD in die Hände.
Das ist genau ein Teil dieser Identitätspolitik. Wenn ich jemand ernst nehme, dann kritisiere ich ehrlich, dann sage ich meine Meinung ehrlich. Nein, ich finde, die Identitätspolitik spielt der AfD in die Hände. Wenn wir wichtige Debatten wie Immigration, Islam, auch Corona-Politik nicht ehrlich und auch kontrovers diskutieren, dann, wenn all diese Themen aus der Mitte der Gesellschaft verschwinden, Universitäten trauen sich nicht mehr, über solche Themen zu diskutieren. Politische Stiftungen ziehen sich zurück. Das ist eine normale Entwicklung, dass die AfD das Thema für sich entdeckt und sich als Verteidiger der Vielfalt, der Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit, was sie eigentlich nicht sind.
Mich würde mal interessieren, wo Sie die Grenzen der Diskussion, der Debatte und der Meinungsfreiheit sehen. Reden Sie mit jedem? Reden Sie auch mit der AfD?
Ich habe kein Problem, mit irgendjemandem zu sprechen. Ich rede mit den Grünen, ich rede mit CDU, mit SPD, warum auch nicht mit der AfD? Ich habe mit der AfD gesprochen und habe die AfD kritisiert, bei der AfD. Das ist mein Auftrag. Ich bin ein freier Mensch. Ich habe nicht Ägypten verlassen, um hierher zu kommen, um mir vorschreiben zu lassen, mit denen redest du nicht und mit denen redest du. Nein, ich rede mit allen und ich sage meine Meinung. Mein Standpunkt ist Humanismus, Aufklärung und ein Weg, ich will einen Weg finden, miteinander zusammen zu leben. Diejenigen, die sich weigern, mit der AfD zu sprechen, was bieten sie an? Lösen sie das Problem, zum Beispiel das Problem des Rassismus, oder wollen sie nur Empörung schüren? Wollen sie nur sich politisch profilieren? Ich als Schriftsteller muss mit jedem sprechen, mir selbst ein Bild machen und darüber transparent und ehrlich in meinen Büchern darüber schreiben.
Sie haben gerade das Stichwort geliefert, Rassismus. Das ist das Thema Ihres neuesten Buches, das an diesem Wochenende erscheint. Und da kann man gerade an diesem Thema, finde ich, sehr schön diese Frage, was sollte man sagen, was sollte man besser nicht sagen, thematisieren. Aber zunächst mal, Sie sind ja als Migrant nach Deutschland gekommen, haben einen Namen, der ein bisschen anders klingt. Welche Erfahrungen mit Rassismus haben Sie denn selber in Deutschland gemacht?
Ich habe einige Erfahrungen mit Rassismus gemacht, übrigens auch in Ägypten, in meinem Land. Ich wurde rassistisch in Ägypten angegriffen, weil ich als Kind helle Haut hatte, meine Familie hatte grüne Augen und man nannte uns deshalb Kreuzritter-Bastards, weil man nicht gewohnt war, dass Ägypter grüne Augen hatten. Mhm. Und man hat eine Legende aus dem Mittelalter, dass alle grünäugigen Ägypten eigentlich, deren Urgroßmütter wurden von den Kreuzrittern damals vergewaltigt. Und ich habe gesehen, wie muslimische Kinder, christliche Kinder und beduinische Kinder rassistisch angreifen die ganze Zeit. Als ich nach Deutschland kam, da kam ich auch mit meiner Unsicherheit, mit der Prophezeiung meines Vaters, dass ich hier es nicht schaffen werde, dass die Deutschen kaltblütig sind. Und da saß ich eines Tages in München in der U-Bahn oder S-Bahn, glaube ich. Und da kam ein betrunkener Fußballfan auf mich zu und hat gesagt, scheiß Ausländer, was machst du hier? Und ich wurde fast in den Boden versunken. Ich war fast in den Boden versunken. Ich hatte Angst, richtig existenzielle Angst. Und plötzlich erinnerte ich mich nicht nur an das, was mein Vater gesagt hat, sondern was meine Großmutter gesagt hatte. Sie hat gesagt, es gibt keine fremden Menschen, es gibt nur Menschen, mit denen wir uns noch nicht unterhalten haben. Und dann, da fiel mir sofort was ein, da trug er die Schale vom Fußballverein 1860 München. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kam nach Deutschland, weil ich ein 60er-Fan bin. Und dann war er wie entwaffnet. Und dann saß er neben mir und hat gesagt, wie jetzt, woher kommst du? Aus Ägypten. Kennen die Ägypter überhaupt die 60er? Hat er gesagt. Und er sagt, ja natürlich, alle Ägypter kennen die 60er, es ist eine gute Mannschaft. Die sind die wirklichen Vertreter von München, nicht die bayerischen Millionäre. Und plötzlich war der Mann kein Rassist mehr und war fast ein Freund. Und das hat mich zur Reflexion gebracht. War er ein Rassist oder vielleicht ein Mensch, der genauso wie ich viele schwere Koffer durch das Leben mitschleppt. Ich kenne seine Geschichte nicht und ich will ihn nicht beurteilen. Ich konnte aus ihm einen freundlichen Menschen machen, dann ist er bestimmt kein Rassist. Und alle anderen Erfahrungen, die ich als Rassismus verbuchen könnte, zum Beispiel, ich rufe an in Braunschweig, da will ich eine Wohnung haben, ich arbeite am Institut dort. Ich rufe an, mein Name ist Abdel Samad, ich will Ihre Wohnung besichtigen. Und da hat einer tatsächlich gesagt, nein, ich vermiete meine Wohnung nie an Tunesier. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin aber kein Tunesier. Und dann sagt er, es ist mir egal, Sie haben mir die Wohnung kaputt gemacht und Balkon kaputt gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, sind diese Leute wirklich Rassisten oder haben schlechte Erfahrungen gemacht und haben sie verallgemeinert, was auch schlecht ist? Aber es steckt nicht immer Rassismus dahinter. Wenn ein Arbeitgeber eine muslimische Frau mit Kopftuch nicht zum Gespräch einlädt, weil sie ein Kopftuch trägt. Wenn er das macht, weil sie Muslimin ist, dann ist es kultureller Rassismus. Aber wenn er das macht, weil die letzte Mitarbeiter mit Kopftuch, die er hatte, die Menschen die Hand nicht gegeben hatte oder nicht auf Dienstreisen gehen wollte oder Probleme wegen Essgewohnheiten gemacht hatte, dann kann ich schon auch verstehen, wenn ein Arbeitgeber sagt, lieber nehme ich Abstand davon. Trotzdem haben wir Rassismus in Deutschland. Wir müssen darüber reden, aber nicht in Form eines Tribunals, wo eine Gruppe von vornherein als Täter und die andere als Opfer gilt.
Was ich sehr interessant finde, ist ja diese Geschichte mit dem 60er-Schal, wie Sie damit, naja, ich sage mit sehr viel Selbstvertrauen und geschickt diese Situation bewältigt haben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht jedem gegeben, aber was ich sehr interessant finde, dass Sie auch sagen, umgekehrt auf der Seite derjenigen, die Migranten diskriminieren, das ist nicht Dünkel und Überheblichkeit, sondern denen mangelt es an Selbstvertrauen. Wie das?
Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Rassismus gibt es, seitdem es Menschen auf diesem Planeten gibt. Vermutlich mit der ersten Begegnung von Homo sapiens und Neandertalern. Mit dieser archaischen Sippenbildung, da galt der andere immer als Feind. Der andere war immer eine Bedrohung. Und die archaische Sippenbildung ging nach dem Prinzip, wir gegen die anderen oder wer mit uns nicht mit uns ist, ist gegen uns. So gesehen ist Rassismus ursprünglich aus einem Gefühl der Angst und nicht aus einem Überlegenheitsgefühl entstanden. Und heute ist es auch so, kommt von Unsicherheit, Angst, auch undefinierte, unbewusste Ängste. Und deshalb ist Rassismus auch kein Privileg des weißen Mannes. Es gibt auch schwarze Rassisten, es gibt auch muslimische Rassisten. Mhm. Es gibt sogar innermuslimischer Rassismus. Schwarze Muslime leiden darunter, mhm, die ganze Zeit von den weißen Muslimen oder nicht schwarzen Muslimen diskriminiert zu werden. Deshalb sollte, mhm, man auf dieser Sachebene bleiben und nicht den Begriff Rassismus immer ideologisch verengen, so dass nur, mhm, der weiße Mann Rassist sein kann.
Was mich immer wieder überrascht hat, sind die Vorschläge, die Sie machen, wie man das überwinden könnte. Sie sagen zum Beispiel, Deutschland braucht eine Leitkultur. Das müssen Sie jetzt, glaube ich, schon erklären, wie das helfen könnte, Rassismus zu überwinden.
Wir haben viele Leitkulturen bereits in Deutschland. Wir haben eine linksliberale Leitkultur, eine rechtskonservative Leitkultur, eine islamische Leitkultur und eine islamistische Leitkultur, eine türkisch-nationalistische Leitkultur. Die leben alle in Deutschland und haben Geltung. Aber wir haben Angst vor einer gesamtdeutschen Leitkultur, die nicht Unterschiede zelebriert, sondern das Gemeinsame sucht. Ich meine, Wertekanon, das, was uns alle verbindet, unsere Haltung zur Freiheit, unsere Haltung zur Gleichberechtigung, unsere Haltung zur Solidarität, das kann man nicht nur aus dem Grundgesetz abgewinnen. Das Grundgesetz regelt die Beziehung zwischen Staat und Bürgern. Aber wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag zwischen Bürgern selbst, wie wir zu diesem Land stehen und welche Spielregeln für uns alle gelten. Das ist mein Konzept von Leitkultur, kein rechtskonservativer oder nationalistischer.
Wie ist es Ihnen denn persönlich gelungen, sich in Deutschland zu integrieren, so weit, dass Sie sogar sagen, ich liebe dieses Land?
Individualismus war der Weg. Ich habe gelernt, mich mit keiner Ethnie oder Religion oder Gedanke zu identifizieren. Individualismus, und das ist eine der größten Leistungen eigentlich der Aufklärung, dass sie uns in die Lage versetzt hat, uns von unserer Kultur ein Stück distanzieren zu können, unserer Herkunft, damit wir davon nicht vereinnahmt werden. Individualismus ermöglicht die Emanzipation sowohl von der Fremdzuschreibung der Mehrheitsgesellschaft als auch von den kulturellen Gefängnissen der eigenen Minderheit. Und wenn man frei ist, wenn man seine Gedanken besetzt, selbst besetzt und nicht davon besessen ist oder besetzt ist, dann kann man eigentlich mit den anderen, mit Deutschland, sehr gut zurechtfinden. Integration beginnt mit Emanzipation von der eigenen Last. Integration ist der Weg zur Freiheit und nicht der Weg zu einer ethnischen oder religiösen Vereinnahmung.
Würden Sie sagen, Deutschland macht es den Migranten besonders schwer, hier heimisch zu werden, weil wir so viele Probleme mit uns selber haben?
Das ist eines der größten Probleme. Ich muss selbstbewusst sein, um Gäste einzuladen. Ich kann nicht gebückt sein und die Arme für andere öffnen. Trotzdem, Deutschland ist in den letzten 26 Jahren, wo ich hier gelebt habe, viel offener geworden. Als ich nach Deutschland kam, habe ich nur drei Ausländer im Fernsehen gesehen. Roberto Blanco, Vicky Leandros und Rudi Carrell. Heute ist die Medienlandschaft voll von Menschen, Schwarzen, Türkeistämmigen, Arabischstämmigen. Und Deutschland lernt und versucht, sich zu verbessern. Und deshalb finde ich diese Anklagen gegen Rassismus manchmal so dermaßen deplatziert, so dass, wenn Sie mich nach meine Herkunft fragen, dann gelten sie nach dieser Engführung des Begriffs Rassismus, nach dieser Identitätspolitik als Rassist und das ist unfair. Sie haben Interesse an mich, sie wollen sich mit mir austauschen. Warum verbuche ich das sofort als Rassismus? Dann baue ich zwischen mir und ihnen geistige, ideologische, gesellschaftliche und psychologische Mauern, die das Zusammenleben erschweren. Deshalb halte ich Identitätspolitik eigentlich für gefährlich für das Zusammenleben.
Das war Phoenix persönlich heute mit Hamed Abdel Samad. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.